Ich bin kein Museumsbesucher. Also, das ist nicht so, also das ist nicht meine Welt. Ich habe kein großes Verhältnis zu Kunst. Das habe ich in meiner Familie exklusiv. Ich habe eine Schwester, die Innenarchitektur studiert hat und die Kunst verliebt ist. Und ich habe einen Bruder, den das auch einigermaßen begeistert. Aber die Geschichte, die ich eigentlich erzählen will, manchmal macht man mit seinen Geschwistern Dinge, die man alleine nie getan hätte. Mein Bruder hat ein halbes Jahr in den USA gelebt. Und weil er auch gut in Englisch ist, der kann eigentlich ziemlich viel, ziemlich gut. Und dann habe ich gedacht, besuche ich ihn mal mit meiner Schwester gemeinsam. Und dann sind wir in ein Museum, in ein amerikanisches Museum gegangen für moderne Kunst. Genau meine Welt. Ich stand da vor einem Kunstwerk. Das waren drei kleine Leinwände. Ich habe überlegt, ob ich es mitbringe. Ich hätte es nachmachen können. Ich weiß nur nicht, ob man das darf. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Es waren drei kleine Leinwände, so 15 mal 15 Zentimeter, alle rot. Einfach nur rot. Einfarbig, nicht schattiert oder marmoriert, einfach schlichtweg rot. $15.000. Keine Ahnung wofür, aber erst als ich gesehen habe, was auf der Rückseite stand, hing an so einem Glas, an so einer Glaswand, und als ich gesehen habe, was auf der Rückseite stand, war mir alles klar. Da stand nämlich der Titel des Kunstwerks: 3 Quadrate in Rot. Damit war alles klar. Das macht die Bilder wertvoll irgendwie. Das ist auf jeden Fall Kunst. So ist das bei Bildern. Wenn man wissen will, was sie wert sind, dann muss man auf die Rückseite gucken. Experten gucken da immer hin. Meine Eltern gucken sehr gerne Bares für Rares. Da gibt es ja ganz oft Leute, die irgendwelche Schmuck, aber vor allem auch die irgendwelche Kunstwerke dahin bringen. Und der Experte guckt irgendwie immer auf die Rückseite, ne? Auf was für eine Leinwand wurde das gemalt, was für einen Rahmen hat das Bild, wie alt ist das Bild ungefähr, ist das ein Original? Für all diese Fragen ist die Rückseite entscheidend. Vor ein paar Jahren fragte mich mal eine Freundin um Rat, weil sie ein Haus kaufen wollte und weil sie wusste, dass ich Bauingenieur bin. Und dann fragte sie, ob ich mal einen Blick auf dieses Haus werfen könnte. Klar, habe ich ganz gerne gemacht. Das war ein kleines Hinterhaus in einem dieser Gängeviertel in Lübeck. Ich weiß nicht, Lübeck ist ja bekannt für diese kleinen Hinterhofhäuschen. Und das guckt sich ein Bauingenieur gerne an. Das war ein Traum, dieses Haus. Das einzige Problem, was ich da drin gesehen habe oder was ich eben nicht gesehen habe, ist, das sah schön aus, schön gepflegt, aber man konnte nur die Vorderseite sehen. Man konnte um dieses Haus nicht drumherum gehen, man konnte die Rückseite nicht entdecken. Und sowas macht mir ein bisschen Sorge. Und ich habe dann, als ich gefragt wurde, was ich sagen würde, gesagt, ja, es ist ein schönes Haus, aber ich hätte Bedenken, ich würde kein Haus kaufen, von dem ich die Rückseite nicht sehen kann. Und ich habe noch gefragt, ob man die von irgendwo einsehen könnte, und die sagten, na ja, du könntest in einem der nächsten Gänge gucken, ob du den Besitzer des Hauses findest, der sozusagen von seinem Wohnzimmer aus einen Blick auf dieses Haus hätte. Aber ich kenne den nicht. Also ich habe gesagt, ich würde kein Haus kaufen, von dem ich die Rückseite nicht kenne. Ich konnte mich da leider nicht durchsetzen. Da war man schon so verliebt ins Haus, man hat es trotzdem gekauft, war auch keine gute Geschichte. Aber man will sich als Freund nachher auch nicht hinstellen und sagen, siehst du, habe ich doch gesagt. Drittes kleines Beispiel, da ist ein Manager eines großen Fußballvereins. Heute ist er das nicht mehr, aber ich habe diesem Mann viel zu verdanken. Mein Lieblingsverein ist ja ein kleiner Verein hier aus der Region, der FC St. Pauli. Und der hat dem guten Uli Hoeneß ganz, ganz viel zu verdanken. Kurz vor der Pleite hat Uli Hoeneß ein Benefizspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC St. Pauli anberaumt. Und die Einnahmen durfte St. Pauli behalten, damit sie wirtschaftlich überleben konnten. Großzügige und unkomplizierte Hilfe. Das ist was, was Uli Hoeneß immer voraus, ne, hinterher gesagt wurde, oder dieser Ruf eilte ihm voraus. Dafür steht er. Das hat er sich auf die Fahne geschrieben. Das ist sein Image. Das war's zumindest mal. Meine Frau denkt heute ganz, ganz anders über Uli Hoeneß. Ich bin da immer noch geprägt von dem, was er für meinen Lieblingsverein getan hat. Aber für viele andere hat dieser Mann wirklich, also ist die Fassade gebröckelt, seitdem man seine Rückseite kennt. seitdem man weiß, dass der Mann wahrscheinlich mehr Steuern hinterzogen hat, als ich in meinem Leben jemals an Geld verdienen werde. Also ich bin mir sicher, ich werde so viel Geld nicht verdienen, ich werde es zumindest nicht bekommen. Und egal, ob da noch irgendeine Selbstanzeige rechtzeitig war oder nicht, die Fassade ist auf jeden Fall zerstört. Jetzt, wo man seine Rückseite kennt, ist seine Fassade nichts mehr wert. Drei kleine Geschichten, die deutlich machen sollen, dass Rückseiten von uns selten gepflegt werden und dass sie auch nicht geputzt werden und dass sie doch ganz entscheidend wichtig sind. Kein Mensch käme auf die Idee, ein Kunstwerk mit der Rückseite nach vorne aufzuhängen. Und trotzdem entscheiden Rückseiten über den wahren Wert. Das Bild von vorne, die Vorderseite, das Vorbild verleitet zu Vorurteilen. Lässt mich schnell, vielleicht sogar vorschnell Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die im Zweifel keinen Bestand haben. Aber die Rückseite, die lässt auch Rückschlüsse zu. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, das steht schon in der Bibel. Menschen lassen sich blenden, Menschen suchen geradezu Vorbilder und übersehen dann auch die Rückseiten sehr gerne. Gott sieht tiefer. Gott sieht ins Herz. Gott schaut hinter die Fassade, sieht den Menschen auch von seiner anderen Seite. Und ich persönlich finde das total genial. Ich mag das. In Gottes Wort, in der Bibel, da begegnen uns nämlich lauter Vorbilder. Menschen, an denen wir Glauben lernen können. Helden, die Großes schaffen und mit denen Gott Geschichte schreibt. Aber die Bibel weiß eigentlich immer auch, wie das Leben ist. Und die Bibel weiß, dass alles und jeder auch seine Rückseiten hat. Und die Bibel verschweigt das nicht. Nahezu alle Helden und große Figuren haben ihre dunklen Geschichten. Abraham, der macht irgendwann mit seiner Angestellten rum, weil ihm das mit seinem Stammhalter zu lange dauert. Dunkles Kapitel. Jakob, der als Jugendreferent darf man das vielleicht sagen, der bescheißt seine ganze Familie, weil er gerne immer das größte Stück vom Kuchen hätte. Von David wissen wir von seinem hinterlistigen Mord, das habe ich schon in der Kinderstunde gehört, einfach nur, weil er eine Frau ganz nett fand, die leider schon vergeben war. Petrus hat immer eine große Klappe, aber er kann selten halten, was er verspricht. Paulus hat das Leben von ganz vielen Christen auf dem Gewissen, als er sich selbst irgendwann für ein Leben mit Jesus entscheidet. Wenn wir Bibel lesen, dann merken wir, dass Gott mit ganz normalen Menschen Geschichte schreibt. Das sind alles keine Ideale, das sind Menschen mit Vorder-, aber auch mit Rückseiten. Und heute soll es um einen Mann gehen, von dem uns die Bibel fast nur die Rückseite zeigt. Und trotzdem ist es eine hochspannende Geschichte. Es geht heute um Jona. Jona ist ein Prophet aus dem Alten Testament und die Geschichte von Jona ist total schnell erzählt. Können ja mal mitstoppen. Jona soll nach Ninive gehen, aber er verläuft sich. Mit voller Absicht übrigens. Mit der Aktion geht er baden, aber ein Fisch verschluckt ihn. Nach 3 Tagen Bauchweh spuckt der Fisch die schwere Kost wieder aus. Jona überlebt und gehorcht. Er geht nach Ninive, die Stadt bessert sich und Jona bekommt einen Sonnenstich. Gott verschont die Stadt und Jona ist sauer, weil man sich dann das Ganze ja auch hätte sparen können. Fertig. Dass die Jona-Geschichte schnell erzählt und dabei so vieles übersehen. Das ist eine so tolle Geschichte, aber Jona kommt in dieser Geschichte nicht gut weg. Wir sehen Jona nicht von seiner Schokoladenseite. Jona bekommt den Auftrag von Gott, geh zu den Feinden Israels. Geh nach Ninive und verkündige ihnen mein Gericht über sie. Das ist ein total toller Job. Den könnte man richtig abfeiern eigentlich. Ne? Es ist ein toller Job zu sagen, Schluss mit lustig, wenn man das seinen Feinden sagen darf. Aber Jona hat so eine kleine Vorahnung. Der rückt erst später damit raus, aber er ahnt, was kommt. Jona ist ein Prophet. Aber er ist einer von den Guten. Also einer von denen, die Gottes Wort sagen dürfen und die gehört werden dabei. Einer, auf dessen Wort hin sich Dinge ändern. Er ist ein Heilsprophet. Keiner, der Unheil bringt, wenn er predigt. Nicht wie Jeremia, der predigt und warnt, aber der nicht gehört wird. Nee, wenn Jona redet, dann findet er Gehör. Und so befürchtet er, dass das auch für Ninive gut ausgehen könnte, wenn Gott ihn da hinschickt. Also versucht er, der Aufgabe zu entkommen. Wer hilft schon gerne seinen Feinden? Jona will nicht dafür verantwortlich sein, dass seine Feinde überleben. Und so denkt sich Jona, wie sagt man so schön, aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn ich in die entgegengesetzte Richtung laufe und bis ans Ende der Welt fahre, dann müsste es mir doch gelingen, aus Gottes Blickfeld zu verschwinden. Gesagt, getan, er heuert an für eine Bootsreise nach Tarsis. Tarsis, das ist das Flensburg der Welt. Das Uetersend quasi auf der anderen Seite. Dahinter kommt nicht mehr viel, dahinter hört die Zivilisation auf. Das Ende der Welt eben. Jona investiert sein ganzes Erspartes in diese Reise. Das Taschengeld vieler Monate und Jahre geht dabei drauf. Aber es klappt nicht so richtig. Man kann Gott nicht entkommen. Nichts ist weit genug weg, dass Gott einen nicht mehr erreichen könnte. Das Boot kommt nicht an. Also zumindest kommt es nicht mit Jona an. Schnell ist klar, dass Jona der Grund für das Unwetter ist. Gott ist mächtig sauer. Später wird klar, warum. Jona weiß das auch jetzt schon. Und Jonas weiß, dass er nicht weit kommt, wenn er ohne Gott unterwegs sein will. Und so überredet er die Matrosen, ihn über Bord zu werfen. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Mann über Bord, das geht gegen die Seefahrerehre. Und sie versuchen alles. Sie rudern, was das Zeug hält. Aber zum Schluss bleibt nichts anderes übrig. Jona wird sowieso sterben, das ist klar. Dann lass doch wenigstens die Leute am Leben, die damit nichts zu tun haben. Und bis hierhin, bis zu dem Moment, sieht man nur die Rückseite von Jona. Man sieht ihn im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Zeit von hinten. Weil er läuft ja weg. Aber das Zwischenergebnis an dieser Stelle ist, Menschen am anderen Ende der Welt haben Gott kennengelernt. Menschen am anderen Ende der Welt haben Gott kennengelernt. Da steht, dass in dem Sturm jeder zu seinem Gott betete. Jeder zu seinem. Aber nur der Gott Jonas ist Herr der Lage. Sie werfen Jona über Bord und der Sturm legt sich und die Männer fangen an, Gott zu preisen. Nicht jeder seinen eigenen, sondern jeder den einen wahren Gott. Gott nutzt unsere schwachen Momente. Gott kommt in unseren schwachen Momenten erst richtig zur Entfaltung. Und das ist richtig gut zu wissen. Was ist denn mit mir? Ja, ich reiß mich auch nicht immer darum, Gott groß zu machen. Wenn Gott mich auf den Pausenhof schickt, dann bleibe ich gerne in der Pause. Dann bete ich für Regenpause, dass ich nicht da raus muss. Dann bleibe ich am liebsten in der Klasse. Gut zu wissen, dass Gott auch daraus noch Großartiges macht und vielleicht sogar so Großartiges, dass ich beim nächsten Mal vielleicht sogar gerne davon erzähle und gar nicht anders kann, als das doch loszulassen und rauszulassen. An Jona können wir also lernen, wie das Leben läuft. Manchmal bin ich nicht der Held, aber Gott schreibt mit mir trotzdem Geschichte. Ich mache das nicht absichtlich, aber manchmal kann ich einfach nicht aus meiner Haut. Ich krieg das Maul nicht auf. Und dann tut's gut zu wissen, dass es nicht die Pläne Gottes durchkreuzt, wenn ich schwächle. Die Geschichte geht noch weiter. Jona fühlt sich schlecht. Zu Recht fühlt er sich schlecht. Er hat sich Gott widersetzt. Er hat bewusst nicht getan, was Gott von ihm wollte. Das ist Sünde. Nicht zu tun, was Gott will, das ist Sünde. Jona fühlt sich schlecht und das zu Recht. Jona ist sich sicher, dafür komme ich in die Hölle. Ich habe den Tod verdient. Und als die Matrosen fragen, was machen wir denn jetzt, ist für Jona klar, schmeißt mich ins Wasser, ich werde hier sowieso sterben. Der Tod ist die einzige Konsequenz für Sünde. Ich hätte es ja vielleicht noch eine Nummer kleiner versucht. Ich hätte ja vielleicht erstmal versucht, wie wäre es mit Umdrehen? Ja, bringt mich zurück. Vielleicht wird Gott ja merken, dass ich mich jetzt auf den richtigen Weg mache. Aber Jona kann das überhaupt gar nicht denken. Mit Recht. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass Gott seine Meinung ändert und uns wieder wohlgesonnen ist. Also schmeißt mich raus. Die Matrosen wehren sich dagegen. Das darf doch nicht wahr sein. Aber es ist wahr, nicht zu tun, was Gott will, ist Sünde und dafür ist der Tod die logische Konsequenz. Alle Versuche zurückzurudern bleiben erfolglos. Das darf doch nicht wahr sein. So darf Gott doch nicht sein. Gott muss doch Gnade vor Recht ergehen lassen. Das ist doch schließlich sein Job. Er ist doch Gott. Das kann er doch nicht machen. Doch, das kann er machen. Gnade kann man nicht einfordern. Ich kann Gott nicht dazu zwingen, gnädig zu sein. Dass Gott dann doch gnädig ist, das bleibt ein uneinklagbares Geschenk. Gott errettet doch nicht, weil meine Leistungen jetzt stimmen. Dann hätte ich es ja schließlich doch selber geschafft. Nee, Gott errettet, weil er gnädig ist. Weil er zu mir hält, obwohl ich es nicht verdient habe. Und so ist Gott gnädig. Ein Fisch fängt ihn auf, klein und rund, mit einem Haps ist er im Mund. Klingt unwahrscheinlich, ist es auch. Das ist unwahrscheinlich. In der Kinderstunde habe ich das einfach geschluckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann denkt man drüber nach und denkt, das ist unwahrscheinlich. Dass ein Fisch einen verschluckt, dass man da 3 Tage drin überlebt und dass man dann wieder an Land gespuckt wird. Aber lasst euch eins sagen, wenn Gott einen Menschen rettet, dann ist das immer unwahrscheinlich. Und das ist immer nicht zu glauben. Und wenn mir einer die Geschichte erzählt, denke ich, das kann nicht sein. Und es passiert doch. Und jetzt hockt Jona da in diesem Fisch und jetzt hat die Geschichte sogar noch ein bisschen Humor. Ich liebe das, Humor zu entdecken in der Bibel. Jona beklagt sich nämlich und sagt, ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Das finde ich richtig lustig, da könnte ich lauthals lachen. Das war Jonas Plan, als er weggelaufen ist. Er wollte aus dem Blickfeld von Gott verschwinden und jetzt hat er es geschafft. Also zumindest fühlt es sich so an und jetzt stellt er fest, dass es sich da nicht leben lässt. Ja, das hätte man vorher wissen können. Gott ist der, der Leben einhaucht. Gott ist der, der will, dass Leben gelingt. Gott ist der, von dem das Leben kommt. Wenn ich gottlos bin, wenn ich in der Gottlosigkeit angekommen bin, dann ist da kein Platz für Leben. Da, wo Gott nicht ist, wird sich Leben nicht finden lassen. Ohne Gott ist Leben nicht möglich. Was dachte Jona, was ihn am Ende der Welt erwartet? Was dachte Jona denn, was ihn erwartet, wenn er Gott aus dem Leben verdrängt? Ohne Gott kann man nicht leben. Ohne Gott gibt es kein Leben, aber Gott sei Dank, Gott lässt sich aus dem Leben nicht so leicht vertreiben. Das ist die Ironie des Schicksals. Gott lässt sich nicht aus dem Leben verdrängen. Nicht mal an Karfreitag. Nicht mal da, wo man es auf die deutlichste Art und Weise versucht hat. Nicht mal da, wo Menschen versucht haben, Gott aus seiner Welt zu verdrängen. Sie haben ihn sogar umgebracht. Aber Gott lässt seine Welt nicht im Stich. Ohne ihn wäre alles tot und so ist Gott nach 3 Tagen wieder da. Und auch für Jona geht nach 3 Tagen in Todesangst das Leben weiter. Er hat gelernt, dass es sich ohne Gott nicht leben lässt. Wir haben dank Jona gelernt, dass es sich ohne Gott nicht leben lässt. Aber wieder haben wir nur die Rückseite von Jona gesehen. Das war wahrlich kein Meisterstück. Nichts, womit man sich für die Bibel und als Vorbild quasi bewirbt. Oder vielleicht gerade doch. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Letztlich geht Jona nach Ninive. Er predigt vom Gericht Gottes, aber er ist kein Gerichtsprophet. Es passiert, was er befürchtet. Er kommt dort an, droht den Menschen Gottes Strafe an und hat Erfolg. Die Menschen ändern ihr Leben und Gott ändert seine Meinung. Die Stadt wird verschont. Jona findet das überhaupt nicht witzig und hat auch keine Lust mehr. So viel Aufwand und jetzt bleibt das Inferno aus. Warum, bitteschön, schickst du mich dann bis ans Ende der Welt? Und jetzt wird's nochmal richtig emotional. Jona ist richtig, richtig sauer, stinksauer und er macht auch keinen Hehl daraus. Gott darf ruhig wissen, wie sauer ich bin. Gut, dass Jona so ist. Es ist gut, wenn wir ehrlich zu Gott sind. Das ist die Grundlage, um mit ihm reden zu können. Und Gott kann Jona jetzt was ganz, ganz Wichtiges zeigen, und zwar so zeigen, dass Jona es auch verstehen kann. Jona ist sauer und tritt in so eine Art Sitzstreik. Ja, ich gehe hier nicht weg, bis du diese blöde Stadt vernichtet hast. Jona sucht sich ein schattiges Plätzchen und wartet. Aber so ein richtig schattiges Plätzchen ist nicht leicht zu finden. Die Hütte, die er sich halbherzig zurechtklöppelt, die taugt nur wenig. Und wieder zeigt sich, dass Gott Humor hat. Gott selbst spendet Schatten nach dem Motto, mach's dir ruhig bequem, ja, aber das kann ein bisschen länger dauern. Ich mach dir mal ein bisschen Schatten, mein Freund. Von heute auf morgen wächst eine Palme, ein Strauch oder eine Staude, irgendwas Großes, Hauptsache Schatten. Jona ist kein Gärtner und deswegen bleiben botanische Details da irgendwie auch verborgen, unwichtig. Auf jeden Fall freut sich Jona an dem Gewächs und an dem Schatten. Aber so schnell wie diese Pflanze kam, genauso schnell verschwindet sie auch. Und das findet Jona wieder nicht witzig. Das bringt ihn richtig auf die Palme, wenn denn noch eine da wäre. Er hadert mit Gott und mit seinem Schicksal und wieder fängt er an, auf Gott zu schimpfen. Und auch das ist gut. Wenn wir emotional werden, dann ist das, was wir erleben, eindrücklicher. Und Gott nimmt Jona beiseite und fragt, sag mal ehrlich, Jona, hast du ein Recht darauf, sauer zu sein? Und die Antwort von Jona ist fast trotzig. Ja klar, ich bin richtig stinksauer. Natürlich habe ich ein Recht, auf dich sauer zu sein. Diese arme Staude, die ist tot und ich habe mich doch so an ihr gefreut. Und Gott sagt, lieber Jona, jetzt weißt du, wie es mir geht. Ja, jetzt kannst du ein bisschen erahnen, wie es mir geht. Du hast überhaupt nichts mit dieser Staude zu tun. Du hast nichts mit diesem Strauch zu tun. Weißt nicht mal genau, was es ist. Du hattest keine Mühe damit. Du hast dich einfach nur an ihr gefreut. Und jetzt, wo sie weg ist, da leidest du darunter. Sie fehlt dir. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie es mir geht? Da sind Menschen, die nichts von mir wissen, aber es sind Menschen. Menschen, in denen mein Herzblut steckt, die ich mit Liebe gemacht habe. Wenn du schon um einen Strauch trauerst, um den du dich überhaupt nicht gekümmert hast, wie soll es mir dann erst gehen, wenn so viel tausend Leute vernichtet werden, die ich doch mit Liebe gemacht habe? Jona, ich bin nicht inkonsequent. Ich sehne mich nur nach Leben. Strafe ist immer die letzte Möglichkeit. Aber wenn die Menschen umkehren, wenn sie bereuen, was sie getan haben und wenn sie es in Zukunft besser machen wollen und auch besser machen werden, dann kann ich doch nicht anders, als mich an ihnen freuen. Und das leuchtet ein. So tickt Gott. An dieser Schattenseite von Jona erleben wir, wie Gott tickt. Jona ist ein Vorbild. Deshalb steht er in der Bibel. Aber den Wert für mich, das, was ihn für mein Leben wertvoll macht, das ist seine Rückseite. Und Gott sei Dank verschweigt uns die Bibel diese Seite von Jona nicht. An Jona lernen wir, wie Gott ist. Gott hat sich entschieden, uns ernst zu nehmen in all unseren Entscheidungen. Das heißt aber auch, ernst nehmen heißt auch, mit Konsequenzen zu leben, Konsequenzen zuzulassen. Wenn du nicht in Gottes Nähe leben willst, wenn du dein Leben nicht an Gott ausrichten möchtest, dann ist das okay, aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Das ist keine Drohung, das ist nur konsequent. Gott nimmt dich ernst. Nicht mit Gott leben zu wollen, heißt, sich für die Gottlosigkeit zu entscheiden. Aber in der Gottlosigkeit gibt es kein Leben. Das muss man wissen. Jona hat das erfahren, wir haben das entdeckt. In der Gottlosigkeit gibt es kein Leben, weil Gott der Ursprung allen Lebens ist. Alles Leben kommt von Gott. Und wenn du das nicht haben willst, dann ist der Tod die logische Konsequenz. Aber wenn du dich für Gott entscheidest, wenn du dich fürs Leben entscheidest, dann wäre Gott doch bescheuert, wenn er dich trotzdem vernichten würde. Das geht gar nicht. Wenn du dich für Gott entscheidest, dann entscheidest du dich für das Leben. In Gottes Nähe gibt es keinen Tod mehr, denn Gott hat den Tod durchlebt. Ad absurdum geführt. Wenn man den Tod durchlebt, mit Leben durchzieht, dann ist das weg, was den Tod ängstigend macht. In dir steckt sein Herzblut, seine Leidenschaft. Und es ist völlig normal, dass du ihm manchmal Leiden schaffst. Von Zeit zu Zeit. So ist das Leben. Das Leben besteht aus Vorder- und aus Rückseiten. Und Gott hat sich entschieden, damit zu leben. Wenn du das willst. Es ist deine Entscheidung. Und in der Entscheidung nimmt Gott dich ernst. Amen.